Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich liebe doch alle Menschen.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Damals in der DDR. Eine Serie von Nikolaus Schröder.
War alles so
schön. Folge 9. Wir sind das Volk.
Die Partei, das ist in der DDR die SED. In diese Partei kann man nicht einfach eintreten. Man muss sich bewerben, ein Parteilehrjahr durchlaufen, hoffen, aufgenommen zu werden. Die Partei, das ist, wenn man es wohlwollend umschreibt, die große Familie, für die man sich müht, die aber auch für einen da ist, Schutz verspricht und Antworten gibt auf alle Fragen dieser Welt. Aber es gibt auch die andere Partei, die Partei als Instanz, die straft, regelt, erzieht. In der DDR ist die Partei nicht nur Politik, sie ist Lebensgeschichte, Schicksal.
Sie hat uns niemals verlassen, nur auf die Welt uns verbaut. Uns schützt die Mutter der Mauer und trägt die Mächte in der Hand.
Die führende Rolle der Partei. Dieser Anspruch ist keine leere Phrase, sondern Praxis in der DDR. Polizei, Militär, Staatssicherheit, Justiz, Wirtschaftsorgane, Kommunalbehörden, Volksbildungs- und Kultureinrichtungen, die Massenorganisationen und Räte der Bezirke und Kreise unterstehen der Partei. In allen Entscheidungsgremien sitzen Parteisekretäre, die bei den wesentlichen Fragen das letzte Wort haben. Gegen die Partei geht in der DDR nichts. Die SED hat die absolute Macht.
Der Großvater ist Kommunist, studierte in der Sowjetunion Ökonomie, ist Parteimitglied und arbeitet in einem Ministerium. Die Mutter ist Lehrerin und Parteimitglied. Der Vater Kraftfahrer, er versucht mehrmals vergeblich, der SED beizutreten. Das sind die Erwachsenen, mit denen Andreas Fisch Anfang der 60er Jahre aufwächst. Von der ersten Schulklasse an ist Andreas Fisch Mitglied der Jungen Pioniere. Erst ist er Gruppenratsvorsitzender, dann als Thälmann-Pionier Freundschaftsratsvorsitzender, eine Art Schulsprecher. In der 8. Klasse wird er FDJ-Mitglied und gehört schnell zur Leitung der Grundorganisation. Mit seinem Wechsel auf die erweiterte Oberschule steigt Andreas Fisch zum Gruppenpionierleiter auf. 1978 erhält er als besondere Auszeichnung die Mitgliedschaft in der SED. Die Mitgliedschaft in der SED ist für Andreas Fisch die beste Voraussetzung für einen sozialen Aufstieg. Beste Ausbildungs- und Berufschancen samt Zugang zu allen Privilegien, die das System der DDR zu bieten hat, stehen dem jungen Genossen offen. Mit 22 Jahren schließt Andreas Fisch sein Studium ab und wird Gymnasiallehrer.
Ich hatte mein Studium gerade abgeschlossen an der Humboldt-Universität, bin an eine Schule gekommen, die nicht nur im Bezirk, sondern auch in damals ganz Groß-Berlin, also was der Osten war, sehr anerkannt war. Es gab eine sehr engagierte Schulleitung, es gab sehr engagierte Lehrer hier, die auch fachlich was drauf hatten. Und für mich war das überhaupt kein Problem, hier einzusteigen. Also ich war sofort anerkannt und mir fiel auch der Einstieg in das Lehrersein nicht so schwer. Nach einem Jahr kriegte ich die Anerkennung als Lehrer. Also sehr schnell ging es dann um die Frage, ob ich nicht bereit wäre, mich weiterzuentwickeln, also nicht einfach Lehrer zu bleiben, möchtest du nicht gerne Direktor einer Schule werden? Schon im Jahr 83 kam die Frage.
An pädagogischer und ideologischer Eignung des jungen Lehrers besteht kein Zweifel. Doch Andreas Fisch findet, dass er mit 23 zu jung ist, um Schuldirektor zu werden. Man einigt sich darauf, dass der junge Geschichts- und Russischlehrer an seiner Schule Parteisekretär wird. Für Andreas Fisch geht es voran. Sein Leben verläuft auf der DDR-Idealkurve. An der Bezirksparteischule wird der Genosse Fisch auf seine neue Aufgabe vorbereitet.
Parteiämter in der SED sind immer mit Schulungen verbunden. Mitglied kann nur werden, wer das Parteilehrjahr absolviert hat. Für weitere Qualifikationen steht die Kreisparteischule bereit. Ihr folgt die Bezirksparteischule, die Parteisekretäre durchlaufen müssen.
Man beschäftigte sich mit wissenschaftlichem Kommunismus, man beschäftigte sich mit Ökonomie, mit politischer Ökonomie, des Kapitalismus war die eine Seite und des Sozialismus, wie er existierte, auf der zweiten Seite. Also man beschäftigte sich mit der Theorie, nicht mit der Praxis. Und das dritte war die Philosophie. Also woher leitet sich der Gedanke des Kommunismus ab? Was vertritt die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands philosophisch? Wer war Feuerstein? Marx, Engels, Lenin waren natürlich der Kern der Sache. Die wurden studiert. Da wurde gelesen, da wurde drüber diskutiert, über die Aussagen. Und ich kann mich auch an durchaus Auseinandersetzungen erinnern, wo man sagt, naja, das ist jetzt eine Sache, die haben wir schon dreimal gehört, denn man hörte sie im Staatsbürgerkundeunterricht an der Schule, man hörte sie während des Studiums, dann kann man ins Parteilehrjahr, hört er schon wieder dieselben Fragen.
Am Ende der langwierigen Ausbildung steht die allseitig gebildete sozialistische Persönlichkeit.
Damit war das große Problem da, ja, wir möchten eine Persönlichkeit haben, die fundiertes Wissen aus dem Marxismus, Leninismus mitbringt, also sozialistisch denkt, gebildet ist auf vielen Fachgebieten, kritisch sein soll und Fragen stellen soll. Aber das Problem war ja, inwieweit ließ man Fragestellungen zu? Es gab Fragestellungen, die ja nicht erwünscht waren. Es gab Fragestellungen, die vermuten ließ, dass man von woanders her die Frage mitbrachte.
Die Fragen der Schüler von Andreas Fisch drehen sich oft um den Alltag im real existierenden Sozialismus.
Es gab schon einen Schüler der oberen Klassen, 8., 9., 10. Klasse, die brachten von ihren Eltern natürlich aus den Betrieben die Probleme mit, warum gibt es das nicht, warum gibt es das Material nicht, warum produzieren die für den Preis und ich kriege dann ein Fernsehgerät nur für 6.000 oder 7.000 Mark zu kaufen, was ja immerhin brutto 6 Lehrergehältern entsprach, um mal so einen Vergleich zu haben. Dann stand man hier schon da und musste überlegen, was man jetzt antwortet.
Parteisekretär an einer Schule zu sein, ist ein Ehrenamt. Ein Amt, das neben dem Beruf ausgeübt wird. Es gibt keine Freistellung vom Unterricht oder eine besondere Entlohnung. Der Parteisekretär organisiert die Parteiarbeit in der Schule. Er plant das Parteijahr mit seinen Veranstaltungen und Kursen, informiert die Genossen über wichtige Neuerungen und ist Vorbild. Nicht nur für die Parteimitglieder. Außerdem ist der Parteisekretär Mitglied der Schulleitung. Gegen sein Wort geht nichts.
Genosse Fisch nutzt seine Macht nicht aus. Auch schwierige Fragen will er beantworten. Und er drückt sich nicht, wenn es gilt, das Banner der Partei hochzuhalten.
Und in dieser Minute, verehrte Hörer, beginnt nun hier auf der Berliner Karl-Marx-Allee die Kampfdemonstration der Berliner Werktätigen zum 1. Mai 1983.
In der DDR ist der 1. Mai ein wichtiger Tag. Der Mai-Umzug ist Pflicht. Partei- und Gewerkschaftsgruppen, Betriebe, Hausgemeinschaften, der organisierte Teil der DDR marschiert. Und jeder ist irgendwo organisiert. Die Umzüge, die überall stattfinden, werden offiziell als Bekundung des Danks an Staat und Partei verstanden. Der Massenkotau der Bürger vor ihrer Regierung ist straff organisiert.
Es ist heute genau 50 Jahre her. Am 1. Mai 1933 wehte auf dem höchsten Schornstein des Betriebes die rote Fahne der Arbeiterklasse. Widersetzen sich die Elektroköhler bei Gefahr ihres Lebens dem deutschen Faschismus.
Andreas Fisch ist seit Jahren beim 1. Mai dabei. Doch erst als Parteisekretär bekommt er mit, wie man die Begeisterung der Massen richtig inszeniert. So wie in Berlin wird der Tag der Arbeit überall in der DDR organisiert.
Im Vorfeld hatte das Neue Deutschland ja jedes Jahr alle Losungen herausgegeben, die auf dieser Demonstration dann auch gezeigt werden sollten und mussten. Wenn da sozusagen in einer bestimmten Zeitabfolge bestimmte fehlten, dann mussten die ergänzt werden. Und das wurde über das Kino international geregelt, da im Hintergrund zwischen Hotel und Kino und zwischen der Mokka-Milch-Eisbar auf der einen Seite und auf der anderen Seite Café Moskau und dem U-Bahnhof Schillingstraße. Da lagen diese ganzen Plakate bereit, also so die letzte Einfahrtmöglichkeit vor der großen Tribüne. Ja, und dann wurde gesagt, ihr drei nehmt das bitte, ihr nehmt das, ihr nehmt, und reiht euch dann ein. Wir uns dann dort eingereiht und dann marschierten wir mit diesen anderen Demonstranten, mit diesen anderen werktätigen Genossen, Kollegen, wer auch immer das war, an der Tribüne vorbei, riefen, zeigten,
die Plakate, Fahnen oder je nachdem, was jetzt notwendig war, aus Sicht derer, die das organisierten. Dann ging es bis über die Hans-Beimler-Straße hinweg, vor das Haus des Reisens. Dort auf dem Mittelstreifen, wo heute der Parkplatz ist, standen LKWs. Dort wurde abgeladen und dann hieß es, zurückgehen. Ja, da war klar, hier wird etwas gezeigt, was gar nicht da war.
Und natürlich hat man hier von der Tribüne einen ganz fantastischen Blick. Und mir ist aufgefallen in diesem Jahr ganz besonders, dass neben den ganz großen Transparenten, die ja die Betriebe und Institutionen mit sich herumtragen, hier in diesem Demonstrationszug viele Schüler, Studenten, aber auch Betriebe so kleine selbstgemalte Transparente haben, auf denen ganz intensiv darauf verwiesen wird, dass der Wunsch nach Frieden bei ihnen deutlich ist.
Hier wird wirklich Show gemacht. Hier wird den Leuten, ja, nicht nur dem Politbüro oder der Regierung etwas vorgemacht, was in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Naja, also Irritation ist vielleicht der richtige Begriff. Da hat angefangen, irgendetwas zu bewegen, nachzudenken und zu sagen, haben wir das nötig? Ist das notwendig, dort den Genossen auf der Tribüne da vorzugaukeln? Alle sind tolle, begeisterte Leute und vor lauter Begeisterung kommen wir gar nicht mehr dazu, noch mehr Plakate zu machen.
Während die Alten auf der Tribüne von vergangenen Zeiten träumen und sich an wehenden Fahnen, marschierenden FDJlern, klirrenden Panzern und den schmetternden Märschen einer heroischen Epoche erfreuen, hat sich die Zeit verändert. Der Zahltag naht. Die Staatskassen sind leer, die Industrie marode, die strahlende Zukunft ist in weite Ferne gerückt. Die Bürger träumen nicht länger vom Sozialismus, sondern vom Westauto und, wenn sie nicht mehr träumen, sehen ihre Augen die Überreste eines desolaten Staatswesens.
Flüsse in Leipzig, die Pleiße, die wir jetzt seit der Wende wieder freilegen, ist ja in den 50er Jahren überdeckt worden, weil sie so extrem gestunken hat, geschäumt hat, ein völlig toter Fluss war, weil dort die ungeklärten Abwässer sowohl von Kommunen als auch von vielen Betrieben, die im Südraum von Leipzig liegen, eingelassen wurden. Und genauso hat es unzählige Beispiele gegeben von Leuten, die das Obst und Gemüse aus ihren kleinen Gärten nicht essen durften, weil sie in der Nähe eines Betriebes lagen und die Abgase dort Schadstoffe abgelagert haben. Also die Gegend um Freiberg ist da ein bekanntes Beispiel dafür, wo Schwermetallverhüttung stattgefunden hat und die also hohe Schwermetallbelastungen in den Böden hatten. Oder hier um Leipzig die Gemeinde Mölbis, die in Abgasfahne von der Braunkohlenschwelerei Espenhain liegt und die, wenn der Winter drüber ging, einfach über Nacht komplett verbrannte Gärten hatten. Und jeder Leipziger brauchte nur früh, wenn das Wetter entsprechend war, aufs Fensterbrett gucken oder auf sein Auto mit dem Finger drüber fahren und dann war das einfach schwarz.
...1986 nach dem GAU von Tschernobyl schließt sich Roland Quester mit 19 Jahren einer kirchlichen Umweltschutzgruppe an.
Solche Gruppen wie auch die Friedensbewegung werden vom Staat misstrauisch beobachtet. Um Umwelt und Frieden kümmert sich der Staat und sonst niemand. Doch was ist, wenn die Vertreter des Staates nicht mehr in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu fällen?
Wir haben es insofern nicht isoliert betrachtet, als es für uns ein politisches Thema war und es ja auch zum Beispiel einen Ministerratsbeschluss gegeben hat in den 80er Jahren, der die Veröffentlichung von Umweltdaten unter Geheimhaltungsschutz gestellt hat. Das heißt, das waren schon sehr offensichtliche Zeichen, dass das politische System mit der Problematik nicht umgehen konnte und keine Diskussion dazu zugelassen hat.
Von Staat und Partei unabhängige Bürgerinitiativen hat es in der DDR bislang nicht gegeben. Das macht die Arbeit der Umweltgruppe nicht leichter.
Wir haben immer versucht, im Rahmen dessen, was eigentlich legal zulässig ist, was zu erreichen. Das konnte reichen von privaten Eingaben, war ein sehr beliebtes Mittel. Nicht nur, dass Leute Eingaben geschrieben haben, weil das Haus kaputt war und sie keine Wohnung gekriegt haben oder kein Telefon, sondern dasselbe auch zu Umweltthemen.
Daneben veröffentlicht die Gruppe regelmäßig Flugblätter, organisiert Veranstaltungen und Aktionen. Die Kirche unterstützt Initiativen wie die Umweltgruppe von Roland Quester. Eine Bürgerbewegung entsteht, deren Themen der DDR-Alltag liefert. kommunalpolitische Themen, Umweltthemen, der Weltfrieden und Anti-Atom-Bewegung. Ende der 80er Jahre regt sich gegen die Parteilinie überall der Widerstand.
Es war eine Stimmung, die als Perestroika in der Sowjetunion entstanden ist, wo man so das Gefühl bekommen hat, Mensch, innerhalb des sozialistischen Systems bewegt sich was und einfach die Hoffnung aufkam, das muss doch auch hierher schwappen und wenn es dort möglich ist, dann muss es auch hier möglich sein und es war einfach schon herrlich, Dinge, die dort gesagt wurden und die zum Teil ja über die sowjetischen Presseerzeugnisse, die es dann immer schwieriger hier gab, aber manche Leute hatten ein Abo von verschiedenen Zeitschriften und bekamen das noch, auf einmal benutzen zu können und zu sagen, das hat kein Staatsfeind gesagt, sondern es kommt aus der Sowjetunion. Dafür könnt ihr mir nichts tun, aber ihr müsst euch irgendwie dazu verhalten. Das war was, was vielen das Gefühl vermittelt hat, es lohnt sich wieder auch zu engagieren.
Während die Gruppe um Roland Quester von außen die Erneuerung des Sozialismus bewirken will, versucht es Andreas Fisch von innen. Die Fragen von Schülern und Genossen will er beantworten, egal ob es um die Erhaltung des Weltfriedens oder um die Versorgungsengpässe bei Jeans geht. Fisch sucht nach Informationen, macht sich schlau, müht sich. Er ist ein engagierter Parteisekretär und ein guter Lehrer.
Eigentlich eine tolle Voraussetzung, was zu tun und zu verändern. Und dann passiert aber nichts. Also in der Richtung passierte in meinem Umfeld nichts. Die Leute waren dieselben, sie blieben. Die Wahlen, die stattfanden, wurden dieselben Leute wieder gewählt. Also in der Kreiszeitung, in der Bezirkszeitung, im Politbüro, da änderte sich ja nichts.
Das Engagement des jungen Parteisekretärs bleibt keineswegs unbeachtet.
Bis es dann an irgendeinem Tage eine Einladung zur Kreisleitung gab und gesagt wurde, Genosse Fisch, solche Frage kannst du doch nicht stellen. Ich sage, wieso kann ich die nicht stellen? Also ich denke, ich soll kritisch sein und wenn ich Fragen habe, kann ich sie doch stellen und ich möchte gerne Antworten haben, weil ich kann sie mir nicht mehr beantworten. Also ich kann sie nicht beantworten. Ich habe es versucht, aber mir fehlen Informationen. Ja, aber so kann man das nicht belassen. Die muss man anders stellen. Oder du müsstest sie doch sowieso beantworten können, aus deinem Wissen von Lenin heraus und so weiter. Ja, aber es gibt Fragen, die kann man nicht allgemein beantworten, beziehungsweise es glaubt einem ja auch keiner mehr, wenn man mit Phrasen kommt, mit einfachen Sätzen und immer wieder die gleichen pauschal anbringt.
Andreas Fisch stutzt noch mehr, als er am 10. April 1987 im Neuen Deutschland ein Interview findet, das Kurt Hager dem Hamburger Magazin Stern gegeben hat. Zur neuen Politik in der Sowjetunion gibt der Chefideologe der SED zu Protokoll:
Würden Sie, nebenbei gesagt, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?
Der Satz, von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen, der war allgegenwärtig. Und es war bisher immer so, dass alles, egal ob uns das passte oder nicht, immer auch begründet wurde damit, das macht die Sowjetunion genauso. Und wenn die das machen, müssen wir das auch machen. Das war Alltag, das war normal, das war überall präsent. Und deswegen hat die Rede auch eingeschlagen wie eine Bombe hier. Weil plötzlich hieß es nämlich nicht mehr, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Plötzlich hieß es, kein Tapetenwechsel.
Für Parteisekretär Fisch spricht eine verwirrende Zeit an. Als Russischlehrer liest er regelmäßig russische Zeitungen, wie die stets linientreue Zeitschrift Aganjok. Seit 1986 berichtet die mit einem Mal über Verbrechen der Stalin-Ära, Umweltkatastrophen und Armut in der Sowjetunion. Auch Sputnik, eine monatlich erscheinende Zeitschrift, benutzt Fisch gern im Unterricht. Auch hier wird vom politischen Wandel in der Sowjetunion mit einer Offenheit berichtet, die Genosse Fisch irritiert. Als Sputnik für die Ausgabe 1088 Beiträge über den offiziell geleugneten Hitler-Stalin-Pakt ankündigt, verbieten die DDR-Behörden kurzerhand den Vertrieb. Auch der freie Verkauf anderer sowjetischer Presseerzeugnisse wird eingeschränkt und Abonnenten werden nicht mehr beliefert. Was hat das zu bedeuten?
Also es entstand eine Stimmung, wo man auch einfach fasziniert war und gemerkt hat, irgendwie rüttelt was in diesem Staate.
Während in der DDR Staat und Partei in einer Schreckstarre verharren, treiben die Genossen in Ungarn den Systemwechsel aktiv voran. 1989 verzichtet die KP auf den in der Verfassung festgeschriebenen Führungsanspruch. Ein Mehrparteiensystem entsteht. Am 2. Mai kündigt die ungarische Regierung die Demontage der Grenzbefestigung zu Österreich an. Pünktlich zum Beginn der Urlaubszeit hat der eiserne Vorhang ein Loch bekommen. Am 7. Juli 1989 verabschiedet sich die Sowjetunion offiziell von der Brezhnev-Doktrin. Die Rote Armee wird nicht mehr eingreifen, wenn die Moskau-treuen Kommunisten befreundeter Staaten die Macht verlieren. In der DDR beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen.
13. August. In Budapest wird die Botschaft der Bundesrepublik geschlossen. 180 DDR-Bürger kampieren auf dem Botschaftsgelände.
19. August. Hunderte von DDR-Bürgern setzen sich bei einem paneuropäischen Picknick im ungarisch-österreichischen Grenzgebiet in den Westen ab.
22. August. Die bundesdeutsche Botschaft in Prag muss wegen Überfüllung geschlossen werden.
24. August. Ungarn erlaubt die Ausreise der DDR-Flüchtlinge nach Österreich.
11. September. Ungarn öffnet seine Westgrenze für alle DDR-Bürger. Das DDR-Außenministerium protestiert.
19. September. Die bundesdeutsche Botschaft in Warschau muss wegen Überfüllung geschlossen werden.
30. September. Hans-Dietrich Genscher besucht die in der Prager Botschaft kampierenden DDR-Flüchtlinge.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Zu Hunderten sind diesen Sommer DDR-Bürger schon von Ost nach West gezogen. Die Grenze zur Bundesrepublik steht einen Spalt weit offen. Die jetzt einsetzende Fluchtwelle ist der Anfang vom Ende der DDR.
Es ist nicht so gewesen an der Offiziershochschule, das waren ja nun fast alles auch Mitglieder der Partei bzw. Kandidaten der Partei, darüber nicht gesprochen worden ist. Also die unhaltbare Situation, die ist dort auch diskutiert worden.
Seit September 1989 ist der Abiturient Karl-Heinz Reiche Student an der Dresdner Polizeioffiziershochschule.
Die Visapflicht für Tschechien sollte eingeführt werden im September. Das hat auch bei uns keiner mehr verstanden. Also das war nicht so, dass das sozusagen dort eine abgeschlossene, heile Welt gewesen wäre. Also bis hin, was sich zum Sputnik-Verbot und all diese Dinge, die da passiert sind. Und unser Politoffizier hat sich, glaube ich, Mühe gegeben, das zu vermitteln, aber es war nicht mehr vermittelbar. Es war schlicht nicht mehr vermittelbar, weil das auch mit Politik schon fast nichts mehr zu tun hatte. Das war nur noch ein hilfloses Gerudere.
Nachdem die Prager Botschaftsbesetzer über DDR-Territorium in die Bundesrepublik ausreisen dürfen, bilden sich überall an der Bahnstrecke Demonstrationen mit ausreisewilligen DDR-Bürgern. Am 4. Oktober eskaliert die Situation am Dresdner Bahnhof. Am Abend wird die Kompanie des Polizeischülers Karl-Heinz Reiche als Verstärkung gerufen.
Und dann sind wir zur Seite am Bahnhof rausgeführt worden. Also dann konnten wir auch die Leute sehen, die da standen und Steine warfen und demonstrierten, wie auch immer. Und dann kam so ein alter polnischer Wasserwerfer, da gab es wohl zwei Stück, die da standen. Dann wurde uns gesagt, also wenn dieser Wasserwerfer vorgeht, sollen wir dahinter sozusagen mitgehen und dann mit einer Sperrkette die Leute wegdrängen vom Bahnhof. Dieses Gefährt fuhr los und dann blieb es aber irgendwie nach 20 Metern stehen. Und in dem Moment kam dieser Pulk von Menschen auf uns zu und Pflastersteine prasselten auf uns ein, und zwar richtig Hunderte. Also da ging es richtig zur Sache. Und dann stand dann so ein umgekipptes Auto auf der Straße. 20 Mann lagen dahinter von uns und es hat nur noch geprasselt. Und irgendeiner hat dann gebrüllt, vorwärts. Und dann sind alle hoch und wirklich unkontrolliert in die Leute rein. Dann mussten wir uns erstmal irgendwie selber wieder sammeln, dass auch keiner verloren geht.
Solche Auseinandersetzungen mit der Polizei hat es in der DDR noch nie gegeben. Die Eskalation trifft alle Beteiligten unvorbereitet. 6 Stunden dauert der Kampf zwischen Polizei und Demonstranten.
Als ich es dann aufgelöst hat, ein Stück, war so gegen 1 Uhr in der Nacht, haben wir dann Verpflegungsbeutel gekriegt. Die hat das Hotel Never für uns gemacht. Und da waren neben Apfel und einer Scheibe Brot Bananen drin. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Situation in der DDR. Sitzen nach so einer Nacht 50 Bullen auf dem Straßenrand und essen Bananen. Und dann die Reaktionen der Leute. Es war fast schon surreal gewesen. Die Bullenschweine fressen Bananen.
Am nächsten Tag wird die Einheit von Karl-Heinz Reiche von Dresden nach Berlin verlegt. Der 40. Jahrestag der DDR-Gründung steht vor der Tür. In der Hauptstadt wird jeder Polizist gebraucht.
Wir sind dann am 5. abends nach Berlin gefahren. Und wir sollten in Berlin halt den Weg, den die Staatskarossen vom Schönefelder Flugplatz ins Zentrum zurücklegen, haben wir einen Teil sozusagen mit zu sichern gehabt. Standen da in geputzten Uniformen und Stiefeln und weißen Hemd und haben sozusagen dort die Staatsgäste empfangen. Ja, fuhr alles an uns vorbei, inklusive Ceausescu und Gorbatschow. Ich habe dann versucht, noch Leute anzusprechen, ob sie was mitgekriegt haben von dem, was da in Dresden passiert ist, aber da kam eigentlich eher ein Nein.
Das Bühnenbild zeigt ein Panorama von stilisierten Blüten, Dahlie, Rose, Gerbera, leicht und zart und duftig. Ein Blumengruß an diesen Oktobertag, den 40. Geburtstag unserer Republik. Anwesend bei diesem Staatsempfang, das diplomatische Korps.
Am 7. Oktober sind im Palast der Republik noch einmal alle zusammen. Partei und Regierung der DDR haben eingeladen und die Freunde besserer Tage sind gekommen. Die letzte große Party nimmt ihren Lauf.
Der Beifall der Gäste grüßt nun Erich Honecker, Willi Stoph und Horst Sindermann, die mit ihren Gattinnen jetzt den Saal betreten und die Repräsentanten befreundeter Staaten, die an der sechseckigen Tafel unseres Staatsratsvorsitzenden Platz nehmen. So Michail Gorbatschow und seine Ehefrau Raisa, Miloš Jakeš, Wojciech Jaruzelski, Nikolai Ceausescu, Todor Živkov, Bruno Straub, Yao Ilin, Daniel Ortega, Yasser Arafat.
Im Palast der Republik ist die Welt in Ordnung. Nichts ist passiert. Die jungen Leute, die vor 40 Jahren im Fackelschein die Gründung ihres Staates feierten, sind alt geworden. Sie sitzen im hell erleuchteten Palast ihrer Republik. Die Revolution wird siegen, die Zukunft leuchtet.
Nun wendet sich Erich Honecker an seine Gäste.
Liebe Freunde und Genossen, meine Damen und Herren des Diplomatischen Korps, liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, Sie anlässlich dieses festlichen Empfangs zu ehren, unseres Nationalfeiertages recht herzlich zu begrüßen. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken auf die internationale Solidarität und Zusammenarbeit, auf den Frieden und das Glück aller Völker, auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Aus der Serie Damals in der DDR hörten Sie die 9. Folge Wir sind das Volk von Nikolaus Schröder. Mitarbeit Christine Sievers. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Alexander Hauf, Edda Fischer und Gregor Höppner. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Anne Efferts. Regieassistenz Tina Gerecht. Regie Thomas Blockhaus. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2005.